Erfolgreiche Unternehmer denken anders. Und beim Gewinner-Podcast verraten dir die Besten ihrer Branche ihre Geheimnisse und Learnings, die sie auf ihrem Weg gesammelt haben. Nutze ihr Wissen und ihre Learnings für deinen persönlichen Erfolg. Herzlich willkommen beim Gewinner-Podcast mit Chefredakteur Ruben Schäfer.
Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute um ein sehr wichtiges Thema, was aber nicht so wirklich Spaß macht, nämlich das Thema Inkasso. Ja? Wenn ich als Unternehmer eine Rechnung geschrieben habe, einen Kunden abgeschlossen habe und er bezahlt letzten Endes nicht, was mache ich dann? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Strategien gibt es? Wann braucht man einen Inkassodienstleister? Wann braucht man einen Anwalt? Und wie funktioniert eigentlich dieser gesamte Prozess und wie kann man sich dabei vielleicht auch unterstützen lassen? Wir wollen heute mal ganz tief in das Thema Forderungsmanagement Inkasso eintauchen und dazu habe ich mir natürlich den Experten in Deutschland abgeholt. Letztens noch in der Bild-Zeitung gewesen, jetzt bei mir auf dem Sofa. Philipp Kadel ist hier von der Diagonal. Erstmal herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, schön, dass ich hier sein darf.
Ich habe ja mittlerweile schon einige Gespräche mit dir geführt, aber noch nie vor laufender Kamera in der Form. Und deswegen, ich weiß, dass einer eurer Claims letzten Endes ist und dass du das auch immer wieder sagst. Bei euch ist es so, dass ihr es hinbekommt, dass Schuldner bezahlen und sich anschließend noch bei euch bedanken.
Das ist
richtig. Das musst du mir erklären. Das ist ja eigentlich nicht normal.
Also, das Thema Inkasso ist relativ stark vorbelastet mit irgendwelchem negativen Stigma. Mhm. Wo kommt das her? Die Menschen haben zunächst einmal Angst vor dem Thema und das Thema an sich hat ja auch eine gewisse Strahlkraft. Also wenn ich jetzt beispielsweise an die Schufa denke oder an Bonitätsinformationen. Also da kann im Zweifel auch mal was schiefgehen. Wenn es uns aber gelingt, die Menschen so abzuholen, dass sie verstehen, was in dem Prozess passiert, dass wir die Menschen öffnen, dass wir gute Kommunikation pflegen können, dann kommen wir an einen Punkt, wo der Schuldner uns eröffnet, warum die Forderung nicht bezahlt ist. Und dann gibt es im Großen und Ganzen zwei Lager, kann nicht und will nicht. Mhm. Und wenn wir in dem Lager will nicht sind, dann ist es zum einen die mit dem dramatisch höchsten Anteil und es ist vor allen Dingen aber etwas, was wir durch Kommunikation lösen können. Mhm. Und insofern, wenn wir also wissen, was denn nun das Problem war, dann können wir es auflösen und können Wege entwickeln, die der Schuldner bedienen kann, damit er selber will. Bei uns ist der Schuldner immer ein Teil der Lösung und nicht das Problem. Und das beschreibt unsere Haltung eigentlich ganz gut. Und dann passiert tatsächlich, was du gerade beschrieben hast, die Schuldner bedanken sich hinterher bei uns für einen tollen Service. Und das kann man wunderbar nachlesen in den Google-Rezensionen. Mhm. Wenn Schuldner sozusagen bei uns durch den Prozess sind, dann gibt es viele, die sich für diesen Service bedanken, weil wir Brücken bauen. Wir sind angetreten, um zu helfen, dem Unternehmer, aber auch den Schuldnern.
Ja, ich formuliere es mal ein bisschen bösartig. Das klingt ja jetzt so ein bisschen nach Kuschel-Inkasso. was habe ich denn letzten Endes als Gläubiger davon? Also warum ist das vielleicht auch für mich als Gläubiger das Beste, so vorzugehen und eben nicht irgendwie rabiater einfach zu sagen, jetzt ab vor Gericht oder so, sondern eben mit Kommunikation lösungsorientiert, so wie ihr das macht?
Also Kuschel-Inkasso finde ich ganz drollig. Ich kann dir aber versichern, davon sind wir meilenweit entfernt. Wir sind sehr konsequent in dem, was wir tun. Aber die Art und Weise, wie wir mit den Menschen umgehen, das macht eben den Unterschied. Da ist viel Wertschätzung und Empathie dabei. Aber in der Sache sind wir sehr konsequent. Mhm. Warum ist das für unser Auftraggeber von übergeordneter Bedeutung? Die Hauptsorge unserer Auftraggeber ist ein Reputationsschaden. Und wenn wir den Reputationsschaden ausschließen können, dann ist das gut für unseren Auftraggeber. In unserem speziellen Fall ist es so, dass nicht nur die Reputation erhalten bleibt, sie wird sogar gestärkt. Mhm. Wir erleben immer wieder, dass ein Schuldner, der bis eben noch der Zahlungspflichtige war, sich hinterher an den Auftraggeber wendet und sagt, Mensch, danke, dass du diesen Prozess initiiert hast. Ich konnte nicht bezahlen, weil meine eigenen Rechnungen nicht bezahlt wurden. Mhm. Könntest du bitte einen Kontakt herstellen zu dem Inkassodienstleister? Ich möchte gerne, dass meine Kunden auch diese Erfahrung machen. Also insofern erleben wir regelmäßig, dass ein Schuldner eben auch durch diesen Prozess durchgelaufen ist und das als ja, sehr positiv, sehr zielorientiert wahrgenommen hat. Aber wie gesagt, wir reden nie darüber, ob der Schuldner bezahlt, sondern immer nur darüber, wie.
Wie ist das denn letzten Endes, wenn man jetzt ja, eine offene Forderung hat? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um euch einzuschalten? Wann würdest du selber quasi dich beauftragen oder... Ja, es gibt ja mit Sicherheit Leute, die machen das schon da irgendwie 10 Tagen, andere warten ein Jahr. Da werdet ihr ja von bis kennen. Mhm. Was ist so eurer Meinung nach und eurer Erfahrung nach letzten Endes auch so der ideale Zeitpunkt, um zu sagen, okay, jetzt mache ich es nicht mehr selbst, jetzt gebe ich es dem Inkassodienstleister ab?
Ja. Also das Entscheidende ist zunächst einmal, dass das Ganze im Rahmen eines Prozesses organisiert ist und nicht zufällig passiert. Mhm. Und damit geht es im Grunde schon vorne nach der Rechnung los oder, um ganz ehrlich zu sein, auch schon vor der Rechnung, denn es gibt immer noch wieder Unternehmen, die ihre Rechnung einfach nicht stellen. Das ist schon der erste Skandal eigentlich, aber tun wir mal so, dass das alles reibungslos funktioniert. Das Zahlungsziel ist jetzt überrissen, dann bekommt der Kunde eine Zahlungserinnerung, dann eine Mahnung, von mir aus noch eine zweite, aber spätestens dann sollte der Inkassodienstleister aktiviert werden.
Mhm. Was ist das so auf der Zeitachse? Also wenn das Zahlungsziel ist ja festgelegt, das habe ich jetzt gerissen, nach wie vielen Tagen oder Wochen oder Monaten würdest du sagen, sollte dann jemand wie ihr dann dazukommen?
Also was sich bewährt hat, ist, dass du im Rahmen der Zahlungserinnerung eine Frist gibst von einer Woche. Mhm. Dann brauchst du in der Regel noch irgendwie 2-3 Tage Kulanz, damit sich das mit Bankverarbeitung und so nicht überschneidet. Dann machst du eine zweite Mahnung auch wieder mit 7 Tagen und dann kleinen Kulanz hinten dran, sodass du also nach 20 Tagen, 21 Tagen in den Inkassoprozess einsteigen kannst.
Okay, alles klar.
Wichtig ist, an der Stelle ein kleiner Tipp, die Mahnung muss nach einem Kalendertag bestimmt sein, also das Zahlungsziel in der Mahnung. Denn wenn du nur schreibst, zahle bitte innerhalb von 10 Tagen, dann hast du ihn nicht ordentlich in Verzug gesetzt. Wenn du aber sagst, keine Ahnung, heute ist der 2. und zahle bis zum 12., also ein nach dem Kalender zu bestimmender Tag, dann hast du ihn vernünftig in Verzug gesetzt und dann hast du es im Weiteren auch viel einfacher.
Okay. Wenn man euch ja dann beauftragt, fallen ja dann auch entsprechende Kosten an. Ne? Ihr arbeitet natürlich nicht umsonst, das ist ja auch Arbeit dann. Mhm. Dementsprechend aber dann natürlich auch die Frage, ist es dann, wenn man nach 21 Tagen das Ganze an euch abgibt, auch rechtlich schon so, dass dann der Schuldner das auf jeden Fall bezahlen muss oder wie ist das geregelt?
Also es ist so, dass wir über einen sogenannten Verzugsschaden sprechen und um diesen Verzug herzustellen, dafür brauchen wir eine vernünftige Mahnung und dann ist tatsächlich aber auch alles das, was im Rahmen des Verzugs sozusagen an Schaden entsteht, von dem Schuldner zu erstatten. Mhm. Und dazu gehören aber auch unsere Mahnungen, dazu gehören vielleicht Rücklassschriftgebühren, dazu gehören kaufmännische Mahngebühren, dazu gehören im Zweifel auch mal Kosten für eine Adressermittlung. In Ausnahmefällen auch mal Detektivkosten, was immer halt anfällt.
Okay, alles klar. Das kann sich natürlich dann auch gut aufleppern. Wie geht ihr denn dann letzten Endes vor? Also ihr tretet ja dann an den Schuldner irgendwie heran. Ist das dann der klassische Hausbesuch oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, als allererstes versuchen wir mit dem Schuldner einen Dialog herzustellen und versuchen alle möglichen Medien zu nutzen, denn jeder hat sein Komfortmedium. Mhm. Unsere Elterngeneration, die hat das Komfortmedium Papier, die brauchen einen Brief, die wollen das lochen und tackern, dann kommt das in den Ordner, dann sind die in ihrer Komfortzone und dann passt das. Unser Komfortmedium dürfte die E-Mail sein und die ganz Jungen haben das Daumentaxi. Was am Ende des Tages für eine Kommunikation oder was die Kommunikation auslöst, ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir in diese Kommunikation kommen. Und in der Sekunde, wo wir in der Kommunikation sind, können wir eben herausarbeiten, was ist eigentlich das Problem und wie kann so eine Lösung entsprechend aussehen. Mhm. Hausbesuche machen wir nicht.
Okay, alles klar. Was ist denn jetzt eigentlich euer Vorteil zum Anwalt? Der macht ja klassischerweise auch Forderungsmanagement. Mhm. Wofür brauche ich dann letzten Endes euch überhaupt als Zwischenglied quasi? Weil am Ende des Tages, wenn das Ganze dann wirklich vor Gericht geht und man das entsprechend titulieren will, braucht man auch, glaube ich, einen Anwalt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. In einzelnen Fällen auf jeden Fall, wenn der Kunde zum Beispiel widerspricht oder irgendwie sowas, dann brauche ich, glaube ich, einen Anwalt.
Komme ich gleich drauf.
Aber erzähl mal so ein bisschen, wofür brauche ich euch erstmal so als Mittelding?
Also als allererstes ist es so, jeder macht das am besten, was er am meisten trainiert hat. Und das ist egal, ob du das im Sport anwendest oder im Handwerk oder eben auch im Zweifel in unserem Genre. Wir sind sogenannte Rechtsdienstleister. Wenn der Anwalt sich darauf spezialisiert hat, massenhaft Forderungsmanagement zu betreiben und gleichzeitig dabei den Fokus auf eine gute Kommunikation legt, dann wären wir in einem Feld. Mhm. Das ist aber in den aller seltensten Fällen der Fall, denn der Anwalt, der ist meistens relativ breit aufgestellt. Viele Kanzleien machen ein bisschen Erbrecht, ein bisschen Verkehrsrecht, ein bisschen Familienrecht und wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, kannst du auch Forderungsmanagement? Ja. Per se kann und darf er das, aber ob er das dann so gut macht, das ist eben die Frage. Und was uns auszeichnet ist, wir sind zum einen nur in diesem Feld aktiv. Also Thema Training, wir verschicken im Monat ungefähr 350.000 Mahnimpulse. Damit lösen wir natürlich ein bisschen was aus. Und das machen wir jetzt seit über 30 Jahren. Also insofern das Thema Inkasso, naja, ich hätte fast gesagt, wir haben es erfunden, so ist es natürlich nicht. Aber da drin sind wir eben sehr, sehr gut. Wann braucht man jetzt einen Anwalt? Im Sinne von, wann braucht man ihn wirklich? In der Sekunde, wo du einen Mahnbescheid machst und einen Vollstreckungsbescheid und einen Titel erlangst, bist du noch in einem Prozess, den auch wir als Rechtsdienstleister selber machen können. Mhm. Wenn wir jetzt aber in die Situation kommen, dass der Schuldner widerspricht oder einen Einspruch macht und der Auftraggeber sich dann entscheidet, in ein streitiges Klagverfahren zu gehen und der Forderungswert über 5.000 Euro ist, also wir auf Landgerichtsebene sind, dann brauchst du deinen Anwalt. Aber nur dieses Setup sozusagen. Wenn die Forderung kleiner ist als 5.000 Euro, landen wir nicht beim Landgericht. Und wenn wir über den normalen, man nennt das automatisierte Verfahren quasi, geht, dann brauchen wir auch keinen Anwalt.
Okay, alles klar. Also erstmal gute Insights. Letzten Endes, mittlerweile Inkasso ist ja bei vielen Firmen auch einfach Standard, sollte man meinen, dass man da entsprechend sich einen Dienstleister ranholt. Vielleicht mal so ein bisschen die Frage, es gibt natürlich viele Inkasso-Dienstleister und natürlich würde jeder von sich sagen, jo, wir haben es erfunden oder wir sind darin relativ gut. Fragen wir jetzt einfach mal so von reinen Kriterien, also objektiven Kriterien her. Was würdest du empfehlen, wenn ich mir einen Dienstleister suche, worauf soll ich achten? Ja, was sollten so die guten Punkte sein? Und gibt es vielleicht auch so richtige Red Flags, wo du sagst, wenn das ein Inkasso-Dienstleister sagt oder schreibt oder ihr das irgendwo über den rausfindet, macht's bitte nicht.
Ja, also als allererstes sehe ich da das Gebot der Transparenz und zwar in alle Richtungen. In unserem speziellen Fall, daran will ich es einfach mal visualisieren, haben wir ein Gläubigerportal und in diesem Gläubigerportal ist alles einzeln, also jede einzelne Transaktion, die in der Akte passiert, wird dort visualisiert. Das ist jeder Brief, der rausgeht, jeder Brief, der reingeht, daraus kannst du schon die Antwortgeschwindigkeit sehen, du kannst an der Antwort selber die Antworttonalität sehen, jedes Chatprotokoll, jedes Telefonprotokoll, also einmal alles. Die Transparenz dahinter ist entscheidend wichtig. Warum ist das so wichtig? Weil der Schuldner gerne versucht, den Auftraggeber und den Inkassodienstleister gegeneinander auszuspielen. Das heißt, in der Sekunde, wo diese Transparenz da ist, fällt dem Schuldner das schon nicht mehr so leicht. Also Transparenz ist das eine. Das zweite ist die Art und Weise der Ansprache. Wenn sich zwei Juristen unterhalten, dann tun sie das, indem sie ganz stark in ihrer Kommunikation Paragraphenbezüge haben, lange Schachtelsätze. Das ist eine Kommunikation, die ist sehr effizient und wenn du darauf trainiert bist, dann funktioniert das auch sehr, sehr gut. Und Juristen wissen natürlich, was sich hinter diesen Paragraphen verbirgt und insofern ist diese Kommunikation sehr effizient. Die Krux an der Geschichte ist, in der Sekunde, wo du das mit einem Verbraucher machst, versteht der nur Bahnhof. Der ist ohnehin schon angespannt und wenn er dann noch einen Brief bekommt, der nach diesem Muster aufgebaut ist, versteht der Schuldner nicht, was der Dienstleister sozusagen von ihm möchte. Also eine einfache, klare Kommunikation ist von bedeutender Wichtigkeit, damit nicht diese Abstands- und Ablehnungshaltung entsteht. Denn was will der Auftraggeber und was sollte der Dienstleister dahinter tun? Er sollte einen Zugang zu dem Kunden herstellen, damit eben ein Dialog passieren kann. Und wenn ich mich aber so verhalte, dass dieser Dialog nicht möglich ist, also das geht dann weiter über Servicezeiten und welche Kommunikationskanäle werden bereitgestellt. Und also beispielsweise arbeiten wir unter anderem mit WhatsApp, aber als passivem Element, weil es einfach riesig verbreitet ist. Mhm. Aber wir würden von uns aus nie WhatsApp-Nachrichten verschicken. Also in der Sekunde, wo man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wäre die nächste Frage zu stellen, wie versteht der Kommunikation und funktioniert das? Und ein weiteres Merkmal ist eben, wie ist sozusagen die Konstruktion? Also wie prüft der Dienstleister im Vorfeld auch die Forderungsqualität? Mhm. Denn wenn er das nicht vernünftig macht, dann kann durchaus mal passieren, dass da eine Forderung dazwischen ist, die im Zweifel nicht ordentlich begründet wurde. Und das sollte ihm unbedingt auffallen, denn du als Auftraggeber möchtest eigentlich nicht mit einem Dienstleister zusammenarbeiten, der sich für solche Dinge hergibt, weil sollte es da zu einem Reputationsschaden kommen, dann schwappt das immer auch so ein bisschen mit auf dich über.
Ja, ja klar, logisch. Also das ist ja auch etwas, was wir aus dem PR-Alltag kennen. Das ist dein Thema, wenn man gerade in rauen Mengen Leute ins Inkasso steckt, jetzt gar nicht mal unbedingt in relativen Zahlen. Also wenn man irgendwie 1% seiner Kunden ins Inkasso schickt, dann ist das ja erstmal jetzt nicht schlimm. Wenn man aber 10.000 davon hat, dann sind es eben doch nachher ein paar Dutzend. Ja. Und das spricht sich natürlich rum. Da gibt es ja mittlerweile auch Anwälte, die sich dann auf genau solche Thematiken spezialisieren, dann irgendwelche Artikel schreiben, an Medien rantreten und so. Und dann hat man plötzlich dann da eine entsprechende Aktion laufen, wo dann plötzlich Medien anfragen und sagen, warum bedrohen Sie hier mit Inkasso? Das wird ja immer als bedrohlich wahrgenommen dann direkt, obwohl es ja einfach ein normaler Prozess ist eigentlich. Also auf jeden Fall, man braucht da schon jemanden, der das gut kommunikativ lösen kann. Sonst kann das echt auch nach hinten losgehen.
Das sehe ich auch. Wenn das gelingt, dann kommen wir eben an den Punkt. In unserem Fall, wir haben 4,3 Sterne bei Google, wo sich Schuldner bei uns bedanken. Jede Bewertung, die da reingeht, wird von uns kommentiert. Und tatsächlich sind wir auch dankbar um die negativen Bewertungen, weil uns das die Chance gibt, einfach Klarheit in das Thema zu geben. Mhm. Und auch da ist wieder das Thema Transparenz und Kommunikation ganz vorne, weil das einfach Vertrauen schafft. Und deswegen bin ich angetreten, eben Vertrauen zu generieren, ausdrücklich auch auf der Schuldnerseite. Denn wenn uns das gelingt, dass die Schuldner keine Angst mehr vor uns haben, also vor uns Inkassodienstleistern, dann passiert übergeordnet eine ganz andere Kommunikation. Und da müssten wir eigentlich hin. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Marktbegleiter sich in ähnlicher Weise da engagieren. Aber da haben eben viele einfach noch nicht verstanden, wie wertvoll das ist. Weil die halt nur die paar Angstzahler mobilisieren, während bei uns ganz andere Zahlen möglich sind.
Ja. Würdest du sagen, dass generell der Ruf der Inkassobranche gerechtfertigt ist? Und ist das vielleicht auch so ein bisschen eure Mission, da quasi gegen anzuwirken? Oder wie siehst du das?
Also ich sehe das auf jeden Fall als unsere Mission. Ob das gerechtfertigt ist? Naja, es gibt einfach auf der einen Seite die Berichterstattung, die im Zweifel ein bisschen einseitig ist. Und auf der anderen Seite passiert das auch nicht ohne Grund. Es gibt immer mal wieder auch ein schwarzes Schaf da in der Peripherie. Aber es gibt eben auch eine breite Masse, die nicht so intensiv und nicht so wohlwollend kommunizieren und wo eben diese Wertschätzung dann nicht da ist. Ja. Also insofern ist das Feld eigentlich relativ groß. Und in dem tiefschwarzen Bereich dümpeln wahrscheinlich ein, zwei irgendwie rum. Und auf der anderen Seite, in dem ganz hellen Bereich, gibt es irgendwie auch so ein, zwei, drei, die sich da heraustun. Aber die große Masse, die verhalten sich vielmals noch wie, keine Ahnung, Ende der 80er.
Ja, nicht so richtig weitergegangen quasi. Aber eure Mission dann entsprechend, da so ein bisschen rauszukommen. Mhm. Kommen wir mal so ein bisschen zurück zu vielleicht auch einer Frage, die sich der ein oder andere Unternehmer tatsächlich faktisch stellt. Nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der eben dann auch nach Mahnung nicht gezahlt hat, da gibt es ja auch Leute, die dann selber aktiv werden, die selber hinterher telefonieren, selber bei WhatsApp schreiben, selber einschreiben, verschicken per Post und so weiter. Würdest du raten, das zu tun oder sagst du tatsächlich Rechnung, Erinnerung, Mahnung per Mail und dann ab zum Dienstleister? Oder würdest du sagen, es macht schon Sinn, da auch mal noch persönlich aktiv zu werden?
Also ich würde sagen, dass auf jeden Fall empfehlenswert ist, sich für diese Forderung zu engagieren. Mhm. Aber die Dosis macht das Gift, weil irgendwann wirst du dann auch nicht mehr glaubwürdig. Also den anzurufen, den Zahlungserinnerung zu schicken, den eine Mahnung zu schicken, von mir aus auch eine zweite. Aber was ich vorhin schon sagte, es hängt in dem Prozess. Und einer schlechten Forderung viel gute Energie hinterherzuwerfen, das hat sich nicht bewährt. Also insofern, ja, kümmere dich, ruf den an, schick ihm eine Zahlungserinnerung, mach eine Mahnung, aber dann sei auch konsequent und mach den Cut. Denn du kommst dann in der Regel nicht so richtig weiter.
Ja.
Ich würde ganz gerne noch auf eine Besonderheit hinweisen. Viele Unternehmer glauben, dass wenn die Forderung nicht bezahlt ist, dass dann der Schaden, der dabei entsteht, der entgangene Gewinn ist. Und das ist ein kleines bisschen anders. Und am Beispiel von einer Forderung oder von der Summe von mehreren Forderungen von 100.000 Euro kann man das immer ganz gut zeigen. Du fakturierst 100.000 Euro und kriegst 119.000 Euro zunächst einmal rein, denn du fakturierst ja sozusagen inklusive der Umsatzsteuer. Unterstellen wir mal eine Umsatzrendite von 35%, hast du also 35% Rendite daran. Das bedeutet gleichzeitig, dass du 65% Kosten hast, also hast du 65.000 Euro Kosten, die fließen davon wieder ab. Die 19.000 Euro, die du vereinnahmt hast, die fließen auch wieder ab und hinterher bleiben in dem besten Fall deine 35.000 Euro Ergebnis dann hängen. In dem anderen Fall fakturieren wir auch wieder 100.000 Euro, bekommen aber nicht 119, sondern bekommen 0. Wir haben keine Rendite, ist auch 0. Unsere Kosten bleiben bei 65.000 Euro, weil du musstest trotzdem deine Ware vorfinanzieren, du hattest Miete, du hast Personal, du hast Autos, was auch immer. Und jetzt kommt das Übelste von allem, die 19.000 Euro, die du nicht bekommen hast, musst du trotzdem an das Finanzamt abführen und dein Schaden ist hinterher 84.000 Euro und du hast dein Ergebnis nicht bekommen.
Ja.
Diese 19.000 Euro, die du dann an das Finanzamt abführst, die kriegst du nach 2 Jahren wieder. 2 Jahre ist der Regelzeitraum, wann du sozusagen die Forderung als uneinbringlich beschreiben kannst und dein Steuerberater holt sie dann zurück. Es sei denn, du hast jemanden, der dir im Vorfeld testiert, dass diese Forderung uneinbringlich ist. Wenn wir dir also testieren, dass nach 6 Monaten oder nach 8 Monaten die Forderung uneinbringlich ist, dann kann dein Steuerberater im Rahmen des Jahresabschlusses nach einem Jahr diese Forderung zurückbekommen oder dieses Geld zurückkriegen. Und damit kannst du mit diesen 19.000 Euro dann ein Jahr früher schon wieder arbeiten. Also neben dem entgangenen Ergebnis sind deine Kosten offen geblieben und zunächst einmal ist noch Geld abgeflossen. Das ist den meisten so gar nicht bewusst. Und insofern werde ich nicht müde, das immer mal wieder auch zu zeigen, um einfach die Unternehmer da draußen zu sensibilisieren.
Ja. Das ist ja auch noch ganz krass bei digitalen Dienstleistungen zum Beispiel, ne? Wo man dann meint, ja, ich habe ja jetzt hier nichts produziert, kein Warenlager oder so, aber ich habe eventuell dann trotzdem 10.000 Euro Umsatzsteuer, die dann irgendwie einfach an faktischer Liquidität weg sind. Ne?
Also, die sind erstmal weg.
Das ist natürlich dann besonders ärgerlich und insbesondere, wenn das häufiger passiert, ne? Dann kann das wirklich bedrohlich sein. Dann sind wir auch ganz schnell in einem sechsstelligen Umsatzsteuerbereich, der da irgendwo im Nirvana unterwegs ist.
Genau.
Jetzt, wo wir gerade schon über so ein bisschen Beispiele und Kuriositäten im Forderungsmanagement reden. Ich hatte letztens einen Beitrag bei Facebook gesehen, da wurde auch so ein bisschen geschrieben, quasi, was waren so die kuriosesten Fälle von Leuten, die eben Geld nicht bezahlen wollten. Und da gab es wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Manche sind irgendwie nach Argentinien oder nach Brasilien geflohen. Das hat irgendwie Tradition anscheinend. Davon abgesehen gab es natürlich auch noch so ein paar andere Sachen irgendwie mit irgendwie die Oma ist irgendwie dreimal gestorben oder so. Also da gibt es ja wilde Sachen. Was sind so deine Highlights? Also mit 30 Jahren in Kassel so, da wirst du ja mit Sicherheit auch schon die eine oder andere filmreife Geschichte erlebt oder auch gehört haben. So. Also was gab es da so?
Tja, also du weißt ja, jede Energie hat immer eine Gegenenergie. Und insofern bietet sich hier vielleicht an, sogenannte, ich nenne sie immer liebevoll Profischuldner, schreiben ihre eigene Kondolenzanzeige im örtlichen Wochenblatt.
Aber die bezahlen sie dann immerhin?
Die bezahlen sie, weil sie wissen, dass es Dienstleister gibt, die das auslesen und diese Informationen in sogenannte verstorbenen Datenbanken einbringt. Dienstleister wie wir befragen solche verstorbenen Datenbanken und würden dann ja die Information kriegen, oh, mein Schuldner ist verstorben, ich schließe die Akte, der Fall ist erledigt. Wir haben dann irgendwann angefangen und einen Unterschied gemacht zwischen verstorben mit Beleg, also wo wir einen amtlichen Nachweis haben, und solchen, die, naja, sagen wir es mal, aus unsicheren Quellen kommen. Und die Verstorbenen aus unsicheren Quellen, die lassen wir monatlich immer noch wieder gegen die Versandhandelsdatenbank laufen. Und du würdest dich wundern, wie viele auf einmal wieder auferstehen.
Okay.
Also wir haben tatsächlich regelmäßig Fälle, wo die Akten wieder aufgehen, weil die quasi dann wieder im Nachgang im Versandhandel was bestellt haben. Und da gehen dann bei uns plopp, 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 plopp die ganzen Akten alle wieder auf. Und wir haben dankenswerterweise dann auch gleich eine zustellfähige Anschrift. Und dann schnappen wir uns den Schurken. Aber naja, wie gesagt, jede Energie hat immer eine Gegenenergie. Und insofern, wir kriegen die. Wenn wir eines sind, dann beharrlich.
Was es für verrückte Sachen gibt. Das ist aber ein gutes Stichwort, wo wir auch vielleicht mal kurz drüber sprechen sollten. Das Endgame quasi. Ne? Also wie oft ist es denn tatsächlich so, jetzt mal rein statistisch gesehen, dass ein Schuldner wirklich nicht, ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass er versterben könnte, aber davon, jetzt nehmen wir, erlebt weiter und kann es aber wirklich nicht bezahlen. Und da ist auch wirklich nichts zu holen. Ist das sehr häufig oder ich glaube, das ist gar nicht so häufig, wie man meinen sollte, oder?
Also wir müssen unterscheiden zwischen den Fällen, wo unser Auftraggeber nicht bereit ist, ins Gerichtliche zu gehen, weil das im Zweifel Gerichtskosten auslöst. Aber bei den Fällen, wo wir ins Gerichtliche gehen, da kriegen wir dann einen Titel. Der Titel, der wirkt 30 Jahre und innerhalb der nächsten 30 Jahre sind die Chancen ziemlich gut, dass der irgendwann wieder sozusagen wirtschaftlich genesen ist und wir dann die Forderung bedienen können.
Wie ist das, wenn der Insolvenz anmeldet, Privatinsolvenz, dann ist der Titel...
Dann ist das erledigt, das ist schon richtig. Jetzt muss man aber genau hingucken, es gibt da auch ein paar Möglichkeiten, seinen Titel darüber hinaus zu retten. Wenn wir zum Beispiel den Tatbestand des Eingehungsbetruges haben, wann passiert das? Wenn der schon weiß, dass er zahlungsunfähig ist, aber dann noch entsprechend hohe Tickets irgendwie bucht. Also wenn der, keine Ahnung, ein Training bucht für 5.000 Euro, aber schon weiß, dass er nicht zahlungsfähig ist, dann nennt man das Eingehungsbetrug. Und das sind Fälle, da ist die Forderung vor der Restschuldbefreiung geschützt. Und insofern übersteht die Forderung dann auch die Insolvenz.
Okay. Gibt es da auch wirklich Leute, die von euch jetzt dann auch schon seit irgendwie 10 Jahren beobachtet werden und dann nach 10 Jahren plötzlich wieder Geld haben und dann kann man es noch eintreiben?
Also, na klar.
Ihr seid ja lang genug am Markt. Ja,
absolut. Also das passiert genau, wie du es gerade beschrieben hast. Manchmal ist es so, dass die Menschen was erben, manchmal gewinnen die im Lotto, manchmal haben die auf einmal einen vernünftigen Job, wo dann eben auch was in den fändbaren Bereich kommt. Also da gibt es eigentlich alle Szenarien, die du dir vorstellen kannst. Ich würde es mal so sagen, du hattest mich gefragt, wie viel sind es denn? Ich würde mal behaupten, 70% der Fälle, die kriegen wir realisiert. Und die letzten 30%, die bleiben irgendwann irgendwie auf der Strecke.
Vielleicht mal so der kleine Blick in die Zukunft. Hast du das Gefühl jetzt mit 30 Jahren, die ihr ja als Diagonal da schon Erfahrung habt, dass tendenziell das Thema Schulden machen, was ja auch immer wieder so online zu lesen ist, ne, die junge Generation macht viele Schulden, bestellt viel auf Pump, auf Raten. Hast du das Gefühl, dass das so ist, dass das zunimmt, dass man in Zukunft mehr Inkasso brauchen wird als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, wo die Leute vielleicht ein bisschen ehrlicher waren? Oder würdest du sagen, ist eigentlich nicht so, ist eigentlich konstant geblieben?
Ich würde sagen, dass das Wertekonstrukt relativ stabil ist. Aber die Leute zunehmend mit hohen Kosten zu kämpfen haben. Also wir haben eine unglaubliche Inflation, das bringt die Leute einfach in einen Grenzbereich, will ich es mal nennen. Und das macht ganz akut jetzt das Thema ein bisschen schwieriger. Ich würde es aber jetzt nicht als ein übergeordnetes, globales Problem betrachten, dass sozusagen alle Menschen in Deutschland diese Tendenz haben. Das wäre einfach nicht richtig.
Okay, alles klar. Also es ist noch Hoffnung da auf jeden Fall. Vielleicht dann so die letzte Frage, wo soll es denn für euch noch hingehen? So, du hast ja gesagt, eure Mission da letzten Endes den Inkassomarkt ein bisschen heller zu machen, ja, ein bisschen mehr in den weißen Ritteranzug reinzubringen. Mhm. Was habt ihr noch vor? Was kommt da vielleicht auch im nächsten Jahr? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also wir haben eine Lösung für unsere Kunden, die das ganze Debitormanagement in einem Guss sozusagen bedient. Das fängt vorne an bei der Geschäftsanbahnung, Bonitätsprüfung, Betrugsprävention. Wir machen den Billing-Teil, wir nehmen die Zahlungen entgegen, verbuchen die, machen Zahlungserinnerungen, kaufmännische Mahnung, alles White Label in einem Service. Und danach geht es intern weiter in die Inkassobearbeitung, Titulierung, Zwangsvollstreckung, Langzeitüberwachung, also dieser gesamte Strang. Wir sind selber Payment Service Provider und können damit natürlich ganz viel Usability in diesen Prozess einbringen. Mhm. Und das ist auf der einen Seite etwas, was wir weiter pushen wollen. Und um einfach mehr Verständnis für das Thema Inkasso zu entwickeln, um positive Impulse zu geben, habe ich ein Buch geschrieben. Das Thema heißt Inkasso mit Begeisterung. Es geht also darum, aufzuzeigen, dass ein Inkasso-Prozess nicht negativ sein muss. Ein kurzes Beispiel dazu. Wann staunt jemand, wenn er etwas bekommt, was er nicht erwartet? Das Ganze können wir wunderbar nutzen für den Mahnprozess. Wenn wir also beispielsweise für unsere Kunden im kaufmännischen Mahnprozess agieren, dann machen wir Folgendes. Wir laden die Mahnung positiv auf. Wir drucken dort einen Reim und dieser Reim holt die Leute positiv ab. Mhm. Das Mahnen ist eine schwere Kunst. Wir wollen dein Geld, doch auch deine Gunst. Es geht darum, den Leuten positive Impulse zu geben und sie rauszuholen aus dieser Litanei, dass das alles negativ und böse ist und dass man sie bedrängen will. Mhm. Und wenn jetzt so drei Mahnungen auf dem Tisch liegen, dann und der Charme ist eben sehr ausgeprägt, dann wird man sich mit dem auseinandersetzen, der dort positiv heraussticht und die anderen fallen dann einfach unter den Tisch. Und diese Herangehensweise hat sich da unglaublich bewährt und insofern werden wir das auch weiter ausbauen und gucken, was wir noch für Möglichkeiten finden, um einfach viel mehr Positivity in dieses Thema zu kriegen. Aber ausdrücklich nicht, weil wir ein Kuschel-Inkasso machen, sondern weil es darum geht, zu helfen. Und um helfen zu können, brauchen wir den Dialog. Für den Dialog brauchen wir Trust. Und insofern werden wir beispielsweise einen YouTube-Kanal begründen, nur für Schuldner, wo wir die aufklären und Licht in dieses Dickicht bringen. Was passiert? Wann muss der Schuldner wie reagieren? Wann sollte er bezahlen? Wann sollte er auch unbedingt nicht bezahlen? Also da gibt es ein passendes Regelwerk dazu und da wird es einen Kanal geben, der dahingehend entsprechend aufklärt. Und auch heute ist es ja schon so, dass wir ganz viel Aufklärungsarbeit machen und ja auch mit deiner Hilfe immer mal wieder in der Presse solche Dinge veröffentlichen.
Okay, alles klar. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wenn der YouTube-Kanal soweit ist, verlinken wir ihn auch unter dem Video. Ansonsten die Webseite von euch, ne, wenn man mit euch zusammenarbeiten möchte als Unternehmer, findet man alles hier unter dem Video, kann sich da entsprechend Hilfe an die Seite holen, das ganze Thema mal aus den Füßen bekommen, weil irgendwer muss es ja letzten Endes machen und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sonst eigentlich nur die Umsatzsteuer noch vorfinanzieren muss. Insofern, Philipp, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Waren doch einige spannende Punkte dabei, habe ich auch noch ein bisschen was gelernt. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.